Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Lockerroom Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger.
Servus.
Ich grüße euch.
Und wir haben hier endlich mal jemanden am Tisch sitzen, der kompetent ist.
Ja, das stimmt.
Und zwar uns auch noch Beine macht und uns richtig in Form bringt. Das ist die Frau, die uns in Topform bringt. Lea Feder, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Jetzt werden die Gäste fragen, Lea Feder, was, da war doch schon mal was, da haben die zwei doch schon mal was verraten. Magst du dich kurz selber vorstellen?
Sehr gerne. Also ich bin Lea, ich bin 33, arbeite aktuell Vollzeit in der Klinik, mache mein praktisches Jahr als angehende Ärztin fertig, bin im November dann quasi Ärztin, habe während des Studiums noch Bioinformatik studiert, ein Ausdauersportinstitut Way to Win aufgebaut, das mittlerweile primär von meinen Mitarbeitern betrieben wird. Und daraus hat sich noch eine zweite Marke entwickelt, Jetzt Performance. Das ist eigentlich auch das, was wir zusammen machen, wo wir uns an High-Performer richten, so wie euch, die sich selbst viel abverlangen im Beruf und aber auch trotzdem einen gesunden Körper haben wollen, um einfach leistungsfähig konstant zu bleiben und vor allem auch nicht krank zu werden und auszufallen.
Jetzt habt ihr es, High-Performer. Und das haben nicht wir zwei gesagt. Ja. Also jetzt sind wir offiziell High-Performer. Das ist doch schon mal groß.
Du bist nicht bestochen worden.
Nein.
Das haben wir nicht abgesprochen.
Nein, vielleicht noch ganz kurz, Lea, um das zu ergänzen. Deine sportliche Laufbahn, gibt's da auch was zu erzählen?
Ich lasse immer so einen Teil weg, weil sonst denken die Leute immer, ich bin ein Freak. Aber ja, ich komme aus dem Radsport, genau. Ich war ein paar Jahre lang auch international viel auf Radrennen unterwegs. Genau.
Du bist international gestartet?
Ja.
Wirklich so Tour de France-mäßig?
Die gab es damals leider nicht für Frauen, aber Äquivalente, ja.
Weil, also dann schon wirklich auf Top-Top-Niveau. Also,
genau, ja.
Also ganz, schon. Ganz oben,
ich
oberstes
mich,
Regal.
Genau, wow. Gebettelt mit den Besten der Welt.
Ich, ja. Und jetzt, bevor der eine oder andere sich denkt, um Gottes Willen, ich will ja jetzt hier nicht zur Tour de France fahren, das ist genau das spannende Konzept, dass du bist ja ambitionierter, du bist ein bisschen fitter, du, können wir gleich darüber sprechen, hast ja ein richtig sportliches Ziel, aber es geht ja auch darum, hier, der Onkel ist ja schon ein bisschen älter und es geht ja auch darum, dass man, du hast es gerade High-Performer genannt, eben Leute, die viel beschäftigt sind, ob das jetzt Unternehmer oder Angestellter ist, ist ja wurscht, man hat nicht so viel Zeit und dann kommt eben gerne Sport, Ernährung zu kurz. Und darum geht's ja, dass man mit möglichst wenig Aufwand dann möglichst viel Output erzielt.
Genau, also niemand muss bei uns zum Leistungssportler werden.
Genau, das ist, glaube ich, wichtig, das zu betonen.
Was für mich immer wichtig ist, als Leistungssportler hat man ein ganz anderes Körpergefühl. Und ich bin der Meinung, das nutzt einfach jedem Unternehmer, jedem Selbstständigen, auch im Berufsalltag. Und genau das ist auch die Aufgabe, die ich da sehe, dass ich das Wissen und die Erfahrung eben transferiere in den Berufsalltag von Vielbeschäftigten.
Was sind denn so, weil ich habe das gerade super stark gemerkt, als wir unsere Schritte sammeln Challenge hatten. Da kam super viel Feedback, auch super viel positives Feedback. Da nochmal vielen, vielen Dank. Wir werden das nochmal machen. Das war so gut, das machen wir nochmal. Und es gibt wieder auch was zu gewinnen. Ihr könnt euch schon vorbereiten. Da kam so viel auch inhaltliches Feedback, dass die Leute, die immer so die Diskrepanz hatten zwischen Zeit und Aktivität. So. Und viele kriegen halt die Schritte dann nicht rein, die sie wollen. Und die Schritte sammeln ist ja so mit vielleicht so das Einfachste. Was sind denn so aus deiner Sicht die größten Fehler, die so High-Performer machen? Also Menschen, die einfach stark beschäftigt sind.
Also der Fehler Nummer eins ist, glaube ich, Schlaf nicht so zu priorisieren. Also wir haben ganz viele Kunden, die einfach sagen, ah, mir reichen 4 Stunden.
Wie du.
Aber ich hätte dich gesagt. Gut, das heißt.
Ja.
Genau, und das reicht einfach niemandem. Also es gibt Studien noch und nöcher, die belegen, dass das eben ungünstig ist auf lange Sicht, wenn man unter 6 Stunden pro Nacht schläft. Und dann hängt es natürlich noch ein bisschen davon ab, wie effizient man schläft, wie viel man belastet ist tagsüber. Aber sagen wir, als Unternehmer oder als beruflicher High-Performer hat man ja tendenziell eher ein bisschen mehr Belastung. Und der zweite Punkt ist, tagsüber die Ernährung zu planen. Weil viele strudeln so in ihren Tag direkt mal nüchtern, weil dann hat man genug Stresshormone und fühlt sich fit. Super praktisch. Dann kann man auch noch gleich das Mittagessen auslassen, wenn man sich genug stresst tagsüber.
Das habe ich tatsächlich letztes Jahr, das war nicht so mein Standardrepertoire, nicht jeden Tag, aber an so gerade Tagen, wo man dann natürlich Drehtag ist oder ganz Tag voll ist, dass ich dann halt abends um 18 Uhr gemerkt habe, ah ja, ich habe heute noch gar nichts gegessen.
Genau.
Und es ist aber nicht so, dass man es bewusst macht, sondern es ist halt einfach so und es stört auch irgendwie nicht.
Genau, das funktioniert relativ lange gut, solange bis man anfängt, dann nicht mehr schlafen zu können. Weil man dann abends relativ viel isst und aufs Bett isst und nicht mehr gut schlafen kann, tagsüber sehr viele Stresshormone produziert und dann kommt alles so ein bisschen aus dem Gleichgewicht.
Ich würde gerne noch das Intervallfasten auch besprechen, weil das ist ja so ein super Trend geworden in den letzten Jahren. Das machen ja sehr viele, was du davon hältst. Vorab vielleicht kurz, hast du so eine Morgenroutine? Ist ja auch so ein Kult. Das ist ja bei manchen, die haben ja, angeblich haben ja manche eine fünfstündige Morgenroutine.
Und was Lampe und Eisbar und hier und das.
Brian Johnson oder wie heißt er? Das ist ja der mit BS Blueprint oder wie? Gut, das ist ein Extrembeispiel, aber es gibt ja auch viele, die zumindest auf Social Media dann so tun, als würden sie jeden Tag alles machen. Bleib mal realistisch. Hast du so eine Morgenroutine, wo du sagst, das ist sinnvoll und das ist vor allem machbar?
Also die allerwichtigste Routine, die ich habe, ist, dass ich nie ohne Frühstück aus dem Haus gehe. Also für mich ist ein Frühstück ist nicht irgendwie mehr schnell ein Toastbrot mit Nutella zu beschmieren oder so, sondern Frühstück heißt, dass ich wirklich eine ausgewogene Mahlzeit habe. Und die bereite ich mir, wenn ich schon weiß, dass ich wenig Zeit habe, auch am Abend vorher vor.
Was heißt ausgewogen, so ganz grob?
Wir arbeiten immer mit dem Bausteinkasten, also Proteine, Fette, Kohlenhydrate und Ballaststoffe müssen irgendwie in dieser Mahlzeit sein. Dann fährt man schon mal ganz gut. Bei mir konkret heißt es zum Beispiel, ich habe mir ein Bechermüsli vorbereitet, mache mir morgens noch ein kleines Rührei mit ein bisschen Gemüse dazu. Fertig, das schaffe ich in 10 Minuten. Und also das ist so die Routine, die immer steht. Dann in der Regel zu trinken, also ausreichend zu trinken. Ich mache mir gerne einen grünen Tee zum Beispiel in der Früh. Ja, dann trinke ich einen Liter grünen Tee. Manche trinken auch einen halben Liter Wasser oder so. Es ist jetzt nicht so kriegsentscheidend, aber für mich funktioniert was Warmes besser.
Jetzt sind wir schon voll drin, weil du weißt es, die wissen es nicht. 2 Themen sind bei mir immer das Problem. Schlaf. Ja, ich bin auch so ein 4-Stunden-Schläfer. Nicht gewollt, einfach, dazu kommen wir gleich. Und das andere ist das Frühstück. So, ich bin damals geprägt worden, als ich so im Studienalter war, wo ich studiert habe, wo ich auch noch deutlich besser in Form war. Das ist ja das Problem, glaube ich, weil ich verbinde immer die Zeit halt mit meiner Form damals. Und damals habe ich halt Intermittent Fasting par excellence betrieben. Also vor 17 Uhr ging gar nichts. Ich konnte, damals hatte ich auch noch Zeit. Ich habe meine Trainingseinheit immer auf 4 Uhr, also auf 16 Uhr gemacht, habe dann trainiert und danach dann eine Mahlzeit gegessen. Und das hat damals augenscheinlich ganz gut funktioniert. Und diesen Glaubenssatz habe ich immer noch und den haben ja gerade auf YouTube in der digitalen Welt super viele. Also dieses intermittierende Fasten ist ja das Ding. Wie glaubst du, kommt das zustande und was ist der Fehler, den die Leute haben?
Also ich will gar nicht gegen intermittierendes Fasten sprechen, weil es hat ja bewiesenermaßen positive Effekte. Also es kann Autophagieprozesse anregen, es kann dem Darm helfen, sich zu regenerieren. Die Liste ist relativ lang. Auf der anderen Seite sehen wir halt, wenn das viel beschäftigte Menschen machen und so wie es klingt, warst du damals vielleicht noch nicht ganz so im Stress, dann kann der Schuss halt nach hinten losgehen. Also die Frage ist für mich immer, wer fastet wann intermittierend? Und ich hüte mich immer davor, so allgemeine Pauschalaussagen zu treffen, zu sagen, intermittierendes Fasten ist immer gut oder immer schlecht. Generell kann man sagen, je gestresster man ist im Alltag, je mehr einem da abverlangt wird, desto schwieriger wird es, das gut umzusetzen. Und das Zweite ist, dass aus meiner Sicht Frauen nochmal speziell mehr aufpassen müssen mit intermittierendem Fasten, einfach hormonell, weil wir da so ein bisschen fragiler sind, je nach Zyklusphase, was jetzt zum Beispiel Cortisolproduktion angeht. Mhm. Ja.
Gibt es da so eine Regel, wo du sagst, da ist es vernünftig oder dann wird es vielleicht unvernünftig? Der Klassiker ist ja so, das haben wir früher auch oft gemacht, so dass man dann halt bis 12 Uhr zumindest, dass man dann Mittagessen sozusagen bis zum Mittag nichts isst. Aber das Problem ist, oft ist halt dann so, na gut, dann ist halt was zu tun und dann wird es halt bis abends.
Ich glaube, es hängt drauf.
Es
kommt auch an, wann man ins Bett geht und wann man auch.
Ja, der Klassiker ist ja von 8 Uhr bis 12 Uhr. So. Das ist ja so das sind dann 12 Stunden. Nee, 16 Stunden.
Je nachdem, wann man Abend isst, aber ja. Also genau, das ist der Klassiker und das ist das, was
16, genau, ja.
Nicht empfehlen. Weil so einfach unsere Erfahrung ist, dass dann die Leute, die sehr viel arbeiten, einfach in der Regel eher schlechtere Erholungswerte haben. Also ich habe noch Bioinformatik studiert, ich bin immer KPI-driven bei meinen Beobachtungen. Und was wir sehen, ist, dass die Menschen, die in der Früh essen und vielleicht noch mittags und eher am Nachmittag, Abend ihre Fastenzeit machen, dass sie deutlich bessere Schlafqualität haben, deutlich bessere Stresswerte haben und dann dadurch halt auch deutlich besser zum Beispiel Gewicht verlieren können.
Was wäre denn ein klassisches falsches Frühstück?
Also es hängt ja immer davon ab, was danach kommt, wenn jetzt der Leistungssportler frühstückt. Aber wir gehen mal von einem
ganz normal
aus. Ja, genau. Also dann wäre es nicht so günstig, sich eine Insulinachterbahn zu bauen. Also dass man direkt zum Beispiel das Glas O-Saft mit einem Nutella-Toast isst.
Okay.
Beispielsweise.
Weil dann schießt
der Blutzuckerspiegel sehr, sehr hoch, der Insulinspiegel auch. Und dann rauscht der Blutzuckerspiegel runter. Und das macht hangry. Also dann ist man schon eine Stunde oder zwei Stunden später wieder komplett im Unterzucker oder hat halt zumindest sehr schlechte Laune und braucht auch wieder was zu essen.
Aber so typisch deutsches Frühstück, wie man noch aufgewachsen ist, ist ja eigentlich so schön Mutti, Vati, Semmel, Butter, ja. Marmelade. Ja. Eigentlich so und dann noch ein O-Saft dazu. Also eigentlich so
komplett falsch,
wie man es nicht machen soll.
So, wie man es auch in der Klinik bekommt.
Ja. Gut, wenn man krank ist und im Bett liegt, dann ist es ja vielleicht
noch schlimmer.
Aber gut, da muss man nämlich performen.
Aber warum ist das eigentlich so?
Ja, das stimmt eigentlich. Ich habe mich auch schon mal gefragt, wo das so, also wann, weil das gab es ja nicht vor 500 Jahren, oder? Das muss ja mal irgendwann so
Brötchen, Butter,
sein.
Wurst.
Genau. Ja, oder Marmelade, Honig, so Nutella kam dann irgendwann.
Das ist ja in anderen Ländern noch schlimmer. Ich kann mich erinnern, in Italien, wie die frühstücken, da gibt's Kekse zum Frühstück. Ja,
Kuchen auch.
Ja. Aber wie konnte sich so etwas Falsches so etablieren eigentlich?
Sicherlich auch Marketing, oder? So wie Cornflakes wurden ja auch so, Milch ist ja auch so ein Klassiker. So, ich glaube, da kommt auch einiges aus der Marketingindustrie.
Also es gibt ja mehrere Faktoren. Zum Beispiel, warum ist unser Brot nicht mehr Brot, sondern warum essen wir irgendwie so verarbeitete Semmeln und sowas, weil es einfach viel günstiger in der Herstellung ist. Also ein gutes Brot, das eine lange Gehzeit hat, ist ja viel teurer in der Herstellung als so ein helles Brot, das kaum Gehzeit hat oder gar keine. Also es sind, glaube ich, viele, viele finanzielle Faktoren in der Produktion. Du findest ja auch schwer, sag ich mal, gute Bäckereien, die noch richtig backen mit richtigen Gehzeiten. Und die Leute haben sich dran gewöhnt. Also wenn ich jetzt so überlege, meine Oma damals, die noch Kriege erlebt hat und so, die hatten ja nur vernünftiges Brot. Also da ist man zum Bäcker gegangen und einmal in der Woche gab es halt einen guten Laib Brot. Da war das nicht so ein Konsumgüter, dass man jetzt irgendwie die ganze Zeit Brot kaufen konnte überall. Und das hat sich ja dann verändert. Dann gab es auf einmal alles und die Leute haben das ja auch gefeiert, dass man alles essen konnte, weil die ja gewohnt waren, dass man nicht alles essen konnte. Also das weiß ich, weil meine Oma auch so war. Die hat sich total gefreut, dass sie einfach jederzeit Semmeln kaufen kann und hatte auch immer welche zum Aufbacken. So diese Semmeln, die man eigentlich, glaube ich, nicht essen sollte.
Die gab Bock auch. Ich muss es auch zugeben.
Ja, aber die hat sich so gefreut, weil Brot so eine Mangelware war damals und es war dann auf einmal verfügbar.
Okay, jetzt das ist jetzt eine fiese Frage, für den vielbeschäftigten Unternehmer. Lieber gar nicht frühstücken oder ein Marmeladenbrötchen frühstücken?
Boah, das ist echt eine fiese Frage.
Ja. Ist gut. Ja, danke für euch dafür.
Nein, weißt du, zu dem Thema Ernährung. Wir haben jetzt das, also Frühstück, ja klar. Birchermüslis, Porridge. Ihr habt einen legendären einen Frühstücksrap. Den ihr uns, also Eier.
Ich liebe den mittlerweile.
Den dürfen wir ja freigeben, oder? Ja. Also es ist eigentlich ein Omelette, es ist ein Eier mit Gemüse und dann ein Wrap.
Ja.
Das war's.
Ja, ich den Wrap, den kann man auch kalt, also ich bin zu faul, immer so ein Wrap so. Also ich bin, da merkt man schon, dass man bequem ist. Ich esse den dann einfach kalt. Ich klatsche noch aus der Packung raus, damit das zu blöd ist, den irgendwie noch da, diese Pfanne. Und dann noch so ein bisschen Käse schmelzen in der Pfanne. Und dann noch,
das ist, es sei dir vergönnt. Ich weiß jetzt aber aus der Community, und das ist auch häufig ein Problem, was ich habe, wenn man unterwegs ist. Gefühlt ist es sehr, sehr schwer, wenn man auf Reisen ist, Dienstreisen, vernünftig zu essen. Gibt's da so Tricks, Hacks oder so, ja, so Lifehacks, wo man sich immer so lang hangeln kann?
Also ich sag mal so, das meiste ist ja mit Kohlenhydraten und Fett. Und was dann immer fehlt, sind Ballaststoffe und Proteine im Endeffekt. Und wenn man jetzt gar nicht anders kann, also wenn man jetzt beispielsweise auf irgendeiner Konferenz ist, wo es halt nur belegte Brötchen gibt, dann kann man zum Beispiel einen Proteinshake vorher trinken und dann die belegten Brötchen essen. Den kann man ja auch immer gut mitnehmen. Es ist nicht schwer. Man kann es mit Wasser überall anrühren. Und man kann zum Beispiel Ballaststoffe zuführen über Flohsamenschalen beispielsweise.
Haferflocken sind auch gut, die sind
ja,
wahrscheinlich
ist wieder schwieriger mitzunehmen. Ja. Also man braucht was man so trinken kann. Fabian ist der Experte bei uns, der experimentiert da mal rum, wie er möglichst viel Ballaststoffe in seinen Shake bekommt.
Immer ein paar Flohsamenschalen. Das habe ich doch euch kennengelernt, das kannte ich davor nicht. Also ich kann schon, ja, die ganzen Klassiker, Chia und das und wie heißt Acerola und was gibt's da alles? Oder nee, der Goji-Bären, aber das kannte ich. Aber Flohsamenschalen, das ist an mir komplett vorbeigegangen. Ich weiß auch nicht warum. Habe ich vielleicht schon mal gehört, ist mir aber nie untergekommen und hatte ich davor noch nie benutzt.
Das ist aber ein gutes Stichpunkt zum Thema Superfruits. Was hältst du generell von Superfruits? Und gibt es nicht auch einfach deutsche Superfruits? Ist jetzt nicht so eine Birne? Kann nicht eine Birne auch ein Superfruit sein?
Also die Frage ist ja, was ist ein Superfood? Die werden ja teilweise so gehypt, weil...
Acai-Bären, oder?
Ja,
Acai-Nüssen. Das meinte ich. Okay, ja. Ja, Goji-Bären, Acai meinte ich. Goji gibt's aber auch.
Gibt's auch, ja.
Ganze Zeug da.
Die wurden ja so gehypt, weil zum Beispiel viele Antioxidantien da drin sind. Und Antioxidantien machen ja, dass freie Radikale in der Haut zum Beispiel gefangen werden und wir nicht so schnell altern. Super. Die Frage ist ja nur, was können wir denn machen, um weniger freie Radikale zu produzieren? Beispielsweise. Und die andere Frage ist auch, können wir das nicht durch andere Lebensmittel auch erreichen, die wir dann in größeren Mengen essen, weil sie vielleicht eine niedrigere Konzentration haben. Und da ist so ein bisschen die Diskussion aktuell beispielsweise Chiasamen und andere Produkte, die, wenn man sich ausgewogen ernährt, dann kommt man auf ähnliche Werte, wie wenn man Chiasamen isst. So, nur ist es nicht von der Konzentration her vergleichbar. Und deswegen sind die Chiasamen so ein bisschen höher bewertet als jetzt andere Lebensmittel, die in Deutschland zum Beispiel auch einfach zugänglich sind. Und aus meiner Sicht beschäftigen wir uns manchmal zu sehr mit den Details, wie zum Beispiel, ob da jetzt ein bisschen mehr Nährstoffe drin sind als da, und vergessen die komplette Basis. Weil wenn wir nicht frühstücken, wenn wir komplett über Stresshormone laufen, wenn wir 4 Stunden in der Nacht schlafen, dann ist unser Mikrobiom sowieso zerstört und die Frage ist, was können wir noch aufnehmen?
Ja,
was mir wirklich, das ist jetzt keine Werbung, wir haben ja hier diese Aura-Ringe auch von euch empfohlen bekommen auch, was mir wirklich hilft, auch zum Thema Schlaf, ich schaue wirklich, wenn ich morgens aufwache, öffnet man die App und dann hat man ja seinen Schlafwert.
Ja.
Und da kriegst du dann Wert, sagen wir 60, 70, 100 ist glaube ich Maximum. Und ich freue mich, oder gibt's mehr?
Also, man kann auch mehr schaffen.
Echt? Oh, da bin ich aber auch noch weit weg. Ich habe meistens, also mein Bestes war glaube ich 90 oder so. Ich habe auch noch nie, 100 hatte ich auch noch nie. Aber es ist meistens so 75, 80, 85 mal, wenn es gut läuft. Und ich freue mich dann immer und ich will es halt wissen und denke mir dann so, oh, also das motiviert schon so ein bisschen, dass man da so einen Score hat. Also Gamification, das hilft schon. Da generell natürlich die Bewegung wird ja getrackt und dann sagt der Ring ja so nach 2, 3 Stunden, wir sind nicht mal aufgestehen und dich bewegen. Also ich muss sagen, das hilft schon.
Ja.
Also natürlich muss man auch selber eine Motivation mitbringen, das ist klar. Aber ich finde schon, dass es auf jeden Fall unterstützend ist. Weil am Anfang habe ich mir auch gedacht, ja gut, das ist der Ring, Schritte zählen, das kann das iPhone auch. Aber es fängt ja schon auch mal an, den Ring hat man immer dran, das iPhone schleppst ja nicht immer mit, dann hast du schon mal so ein bisschen mehr Motivation und denkst ja wirklich bei jedem Schritt, okay, wird jeder Schritt getrackt. Ich finde das schon, das hilft auf jeden Fall. Obwohl ich da am Anfang auch, ich weiß nicht, skeptisch, aber ich habe mir gedacht, mei, ist ganz gut, ist ganz nett, mal ausprobieren. Aber ich muss sagen, so nach ein paar Wochen, ja, das hilft. Also ist das auch psychologisch wichtig?
Also es gibt aus meiner Sicht 2 Arten von Menschen. Die einen finden es so wie du, finden es praktisch. Die sind so zahlenorientierte Menschen. Und dann gibt es die Leute, die das stresst. Und
am Anfang hat es mich aber auch ein bisschen gestresst, das muss ich zugeben. Aber am Anfang fand ich das ein bisschen komisch, auch gerade beim Blutdruck.
Ja.
Das war so die ersten 2 Wochen, da habe ich mir gedacht, um Gottes Willen. Aber mittlerweile finde ich es richtig gut.
Ja, das ist cool. Aber den Prozess gehen die meisten tatsächlich durch. Also wenn man das anfängt, dann ist das eher mal was einen belastet, weil man sieht Probleme. Und
ja, ich weiß ja nicht, so, ich mach's nicht mehr lang.
Ja. Aber man weiß ja nicht direkt, was man ändern soll. Und das ist aus meiner Sicht auch so ein bisschen die Kritik an diesen Wearables, wenn man die jetzt ohne zum Beispiel uns benutzt, dass man eben dann ein Problem aufgezeigt kriegt, aber keine Handlungsempfehlung.
Ja, also, dann googeln die Leute irgendwas und dann, ja. Genau, ja, dann, gut, klar.
Dann ist halt wieder für Hypes und Trends jede Tür offen. So, dann versucht man irgendwelche Beeren zu schlucken, damit der Schlaf besser wird oder so. Übertrieben gesagt. Und am Ende des Tages muss man aber einen roten Faden da reinkriegen und die Zusammenhänge verstehen. Und das ist relativ komplex am Anfang und das überfordert viele.
Jetzt mal Butter bei der Fische dann. Weil dein Schlafwert, wo waren die jetzt? Die waren hoch, ne?
Ja, die sind ganz stabil. Also es ist eigentlich nie unter 70. Also wenn, was natürlich mal schiefgehen kann, dass die Katze nachts Radau macht und man halt dann 10-mal aufwacht, dann ist der Schlafwert natürlich nicht so gut. Aber sag mal, wenn eine normale Nacht, dann ist er immer über 70 und auch oft über 80. Also das ist dann auch alles eigentlich ganz gut. Also die ganzen Einzelwerte, da kriegt man ja nochmal die ganzen Einzelwerte, REM-Schlafphase und Erholsamkeit und Gesamtschlafzeit und alles. Und das ist dann meistens schon ganz gut.
Ja, man sieht ja auch zum Beispiel durch deine Herzratenvariabilität. Also muss ich vielleicht auch gleich erklären, was das ist.
Das kannte ich vorher, hatte ich auch noch nie auf dem Schirm.
Ja.
Zum Beispiel.
Einer der gut vergleichbaren Stressmarker zum Beispiel. Die kann man auch mit anderen Uhren vergleichen oder anderen Variables. Und da sieht man ja auch, dass das extrem viel besser geworden ist und auch korreliert mit deiner Schlafqualität. Mhm. Also je besser dein Schlaf wird, desto besser wird deine Herzratenvariabilität. Also desto weniger gestresst fühlst du dich.
Bei der Puls dann nachts auch stärker runter, der Ruhepuls dann oder der Schlafpuls dann niedriger ist und ich dann entspannter bin sozusagen.
Das korreliert auch meistens, wobei die Herzratenvariabilität nochmal ein bisschen feiner ist als der Ruhepuls. Aber genau, also der Ruhepuls geht runter und die Herzratenvariabilität geht hoch, das heißt, dir geht's besser.
Was macht dein Schlaf?
Ja, jetzt haben wir hier den Musterschüler und jetzt haben wir hier das Enfant Terrible. Nein, Leute, aber das ist, glaube ich, jetzt für viele von euch spannend. Also ich sag mal, ich teile das immer so. Ihr wisst ja meine Mission, ich will Alpe d'Huez hochfahren. So, Ernährung, Training, Schlaf, so Erholung. So teile ich das immer in meinem Kopf ein. Training, ja, ich ziehe durch. Die anderen beiden, Ernährung ist eigentlich auch in Ordnung. Gut, das Frühstücksthema, ja. Gerade meine Erholung und Schlaf ist eine 6, also 6 minus. Das weiß ich selber. Das habt ihr mir auch gesagt. Ich glaube, ich habe einen Schlafscore aktuell von 30. Also nah am...
Also Kunst geschätzt.
Nein, das ist ja das Schöne auch an der App. Und ja, das macht mir dann auch Angst. Dann sehe ich, okay, wie lange brauche ich, um einzuschlafen? Und wie viel Uhr ist das, wenn es nach 4 oder 5 Uhr ist? So, das ist aktuell... Das ist einfach aktuell der Fall bei mir. Weil es aktuell bei mir eine stressige Phase ist. Aber wie geht ihr daran? Also wenn ihr da einen Kunden habt oder mich jetzt habt, du kannst auch mich ansprechen. Was sind so Ansatzpunkte, wo du sagst, okay, pass auf, wir können deine Arbeit nicht ändern, aber wie geht's? Wie kann man vielleicht den Schlaf effektiver machen?
Ja, also einer der wichtigsten Faktoren ist tagsüber möglichst wenig Blutzuckerschwankungen zu haben, möglichst wenig Stresshormonproduktion, möglichst ausgeglichene Bewegungsmuster, das heißt nicht so lange Inaktivitätszeit. Und das sind ja Hebel, die kann man ganz einfach nutzen. Also es reicht zum Beispiel, wenn du alle 1,5 Stunden mal aufstehst und kurz deinen Puls irgendwie hochkriegst. Zum Beispiel, ich sprinte im Krankenhaus die Treppen hoch.
Ja?
Ja.
Sprinten dann wirklich?
Sprinten, ja. Sprinten im Sinne von, ich laufe so schnell ich kann.
Ja. Das würde ich gerne mal sehen. Denken Sie mir das.
Ich kann mal ein bisschen. Ich habe schon überlegt, aber ich.
Oh, das war ein Jäger.
Das so, das ist so leer.
Ja, die Feder.
Bisschen schon jeder. Sag ja, ich bin weak, aber das ist okay. Also.
Aber das ist zum Beispiel ein Tipp, das kann jeder umsetzen.
Ja, ja, das sind ja ganz
schon, so. Ja.
Ich bin aber mittlerweile auch wirklich wieder fitter. Ich laufe auch nicht immer, aber auch zu Hause im dritten Stock gern die Treppe da mal hoch.
Das ist die nächste Challenge, weil die Uhren, die können ja auch Stockwerke zählen.
Ja.
Leute, das ist die nächste Challenge. Wir machen eine Stockwerke-Challenge.
In unserer Community-Gruppe WhatsApp.
Genau, da könnt ihr, genau.
In der Videobeschreibung natürlich auch zu Lea die Links. Auch auf LinkedIn machst du auch sehr spannende Posts, also kann ich nur empfehlen. Da habe ich mir auch zwei spannende Zitate noch rausgesucht. Da können wir gleich drüber sprechen.
Noch ganz
Stockwerke-Challenge?
Ja, das werden wir machen. Ich sag euch, wann, ich bin ja jetzt in Kenia. Danach. In Kenia kann ich nicht mitmachen.
Also Kilimanjaro doch, der hat bestimmt auch einige Stockwerke.
Ja, der einzige 7000er-Berg, den man hochgehen kann auf der Welt.
Ja, stimmt.
Ja, das will ich aber mit 40 machen.
Das ist schön.
Da habe ich
noch Zeit.
10 Jahre. Nochmal ganz kurz zurück zum Thema Schlaf etc. Also über den Tag über sagst du keine Insulin.
Ja, die ist zu krass. Also wenn du halt sehr, sehr viele Blutzuckerspitzen hast und sehr viele Phasen, wo du wenig Blutzuckerspiegel hast oder niedrigen Blutzuckerspiegel, dann fördert das die Stressproduktion. Mhm. Und das macht auch, dass du Stress anders wahrnimmst. Also wenn du in einem niedrigen Blutzuckerbereich ein und dieselbe Nachricht bekommst wie in einem normalen Blutzuckerbereich, dann nimmst du die komplett anders auf. Und so kannst du dir das Leben schon mal leichter machen.
Also ist aktuell quasi, wenn ich einen normalen Tag habe, ich schlafe 4 Stunden, esse die ganze Zeit nichts, sitze am Schreibtisch, hab dann eine harte Einheit,
ja,
hau dann mir Essen rein und versuche zu schaffen, das Schlechteste, was man machen kann.
So ziemlich alle Fehler sind da drin, ja, die man so machen kann.
Sehr gut.
Ja, gut aufgepasst,
ja, anscheinend. Ja, das ist ja der Punkt jetzt, ne? Und da muss ich euch echt sagen, auch wenn das jetzt gerade bei mir schwierig ist, da hat es mir unfassbar geholfen, dass wir jemanden oder dass ich jemanden an der Seite habe, der mir das auch sagt. Nett, aber auch bestimmt.
Frau Ben hat schon gesagt, ja.
Das ist schon
auch schon ernste Gespräche.
Ja, ja, nein, weil man selber, jetzt mal ganz ehrlich, das selber zu korrigieren, ist schwierig.
Super schwer.
So, und da jemanden zu haben, der da wirklich von außen die Daten im Blick hat und sagen kann, ey, guck mal, Sinan, das geht nicht, das hilft einem dann schon und das setzt dann halt einen auch in so positiv, wie es nur irgendwie geht, unter Druck, das auch zu ändern. Und ja, ich merke das bei mir, ich schweife dann trotzdem ab und zu mal wieder so in alte Bewegungsmuster ab. Aber Fabian hat mich heute schon wieder dran ermahnt, so, und das ist dann gut. Und dann kommt man da dann immer wieder rein und versucht sich zu bessern.
Was auch, was extrem ist, man gewöhnt sich ja an alles. Das ist, manchmal ist es gut, aber es ist natürlich auch ein Problem, weil ich merke jetzt auch wieder, nachdem ich jetzt wirklich mal, ich habe jetzt ab 1. Januar wirklich komplett durchgezogen, davor musste ich mich auch erstmal eingerufen, was gut ist, sagt ja auch der Name Jetzt Performance, weil wir haben damals, ich weiß noch, das erste Gespräch, da haben wir gesagt, wann starten wir, und dann hast du gesagt, jetzt, und dann haben wir gedacht so, boah. Und also irgendwie ist ja immer ein falscher Zeitpunkt, da denke ich, oh, jetzt ist ja Oktoberfest, und dann bin ich im Urlaub, und dann ist ja fast wieder Weihnachten, ah ja, okay, starte ich im nächsten Jahr. Und dann sind wir theoretisch gestartet, dann muss ich aber auch zugeben, dann dauert es natürlich erstmal, weil dann muss man erstmal so langsam implementieren und macht natürlich auch bewusst natürlich auch gewisse Sachen. Dann trinkt man halt noch Bier, und am Anfang ist es ja auch mal gut, dass man erstmal, ich habe ja dann auch erstmal getrackt, was ich quasi für Spannereien so mache. Das ist ja auch gut, dass man das dann erstmal bewusst wahrnimmt, okay, was ist, obwohl man es eh schon weiß, eigentlich, dass es nicht gut ist, klar. Und ab 1. Januar bin ich ja jetzt wirklich clean, kein Alkohol, viel Bewegung, sehr gesunde Ernährung. Und da merkt man dann schon nach 4-5 Wochen wirklich einen krassen Fortschritt. Und da merkt man dann eigentlich erst, was für ein Lappen man davor eigentlich war und wie unfit man war. Und das Problem ist, man funktioniert ja trotzdem. Also man merkt eher in diesem Zustand schon, ja, okay, ich bin jetzt nicht fit, und ich war früher schon, ja, nicht so fit wie du, aber auch sehr fit. Es ist auch schon ein bisschen her. Aber trotzdem, man funktioniert dann halt einfach. Und das ist auch so ein Problem, dass man da erstmal so richtig rauskommen muss.
Ja.
Und das schafft man halt nicht in 2-3 Tagen, sondern da muss man ja erstmal durchziehen. Also, und das ist wirklich, ja, da braucht man dann halt erstmal so wirklich einen Turnaround. Und das ist gar nicht so leicht.
Das ist super schwer. Also das ist das, was wir eben sehen, warum es die Leute selber nicht schaffen. Also wenn wir mit Leuten sprechen, die es dann erstmal nochmal selber versuchen wollen, kommen die meistens trotzdem irgendwann wieder zu uns und sagen, ach, come on, ich mache jetzt mit euch, weil ich krieg's einfach nicht hin. Weil diese Veränderung, die nehmen ja viele nicht wahr. Weil wenn man mal ehrlich ist, erstmal hat man ja quasi mehr Aufwand, weil man muss was verändern. Und man hat aber nicht einen direkten Nutzen, sondern nur dadurch, dass man trackt, weiß man, dass man Mikroerfolge hat. Und das hält die Leute dabei quasi, aber man sieht ja nicht sofort auf der Waage, was passiert. Man merkt nicht sofort, dass man fitter ist. Im Gegenteil, wenn die Stresshormone morgens wegfallen, weil man mal frühstückt, dann wird man eher sogar mal kurzzeitig ein bisschen müder, bevor man fitter wird. Und da muss ein aus Erfahrung einfach jemand durchpushen, sodass man wirklich dabei bleibt und einem auch diese Zusammenhänge erklären, weil man sonst ganz schnell wieder zurückrutscht.
Und man muss dann ja auch alle 2 Wochen sozusagen, ja, was heißt, welchen Sport? Zum Report, ja. Und das ist dann schon, das hilft auch, weil es ist jetzt kein extremer Druck, aber es ist natürlich schon so gewisse, ja, ich bin dann schon so, das ist ganz gut, ich will dann auch natürlich nicht enttäuschen, und es ist ja dann auch unangenehm. Also wenn dann nach 2 Wochen fragt, mal, was hast du gemacht? Ich habe mir jeden Tag 10 Helle in die Rüstung gestellt, das ist dann natürlich nicht so gut.
Yeah,
sondern man will dann natürlich auch, man will sich gelobt werden, aber man will dann halt auch zeigen, so hier, ich kann's doch noch. Und das hilft schon auch.
Das ist ja wie auch bei Projektmeetings arbeitstechnisch. Wenn man weiß, es ist ein Joe Fix alle 14 Tage und es gibt Aufgaben zu machen, dann macht man es eher, als wenn das nächste Meeting erst wieder in 3 Monaten ist. Das ist, das hat mir auch geholfen. Ich muss ja sagen, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich bin ja echt traurig aktuell, weil ich habe alle paar Wochen gibt's einen Leistungstest, einen neuen Leistungstest. Und eigentlich heute hätte ich meinen Rampentest gemacht. Ich muss mich für meine Kenia-Reise aber impfen. Ich wusste das vorher nicht. Hat mich meine Freundin darauf aufmerksam gemacht. Dreifach impfen.
Gut, das war das Beste.
Tollwut etc. Und dann habe ich das mit euch besprochen und dann kam die Ansage, nee, das machen wir nicht. Ich verstehe es schon, aber ich war so heiß darauf zu machen, weil ich habe gemerkt, so ich war gut dabei. Also es geht mehr und jetzt weiß ich so, okay, jetzt Kenia 2 Wochen und dann muss ich ja auch wieder reinkommen. Und irgendwie, das hat mich so ein bisschen down gemacht, aber vermutlich ist es die richtige Entscheidung.
Du lässt dir also von einer Impfung vorschreiben, was du tun
musst. Ja.
Ja, wobei man sagen muss, dass diese Impfungen nicht so gut funktionieren, wenn man sich halt so richtig ausbelastet. Also wenn du dich jetzt extrem anstrengst, dann funktioniert einfach die Impfung deshalb nicht so gut, weil dein Immunsystem wird ja durch den Sport ein bisschen runterreduziert und es soll ja eigentlich gerade arbeiten.
Ah, okay.
Ja. Also mehr Leistung oder Tollwut. Das ist die Wahl, die ich aktuell habe. Nein, aber das ist dann auch gut, da jemanden zu haben, auf jeden Fall, an der eigenen Seite.
gibt's so klassische, habe ich mir auch mal aufgeschrieben, so Mythen. Jetzt haben wir schon über das Intervallfasten gesprochen. Gibt's noch irgendwas, was dir einfällt, was eigentlich so jeder falsch macht? Oder was so, jetzt haben wir auch schon über das Butterbrötchen halt gesprochen. Gibt's noch so Sachen, wo du dir denkst, mein, das gibt's doch nicht, dass das die Leute immer noch glauben?
Es ist nicht immer noch, sondern es ist eine ganz komische neue Bubble, nämlich, oder ist es vorher an mir vorbeigegangen? Ich weiß es nicht. Aber karnivore Ernährung.
Also, oh ja. Ja, das gibt es, glaube ich.
Es gibt, glaube ich, so Welle. Seit 10 Jahren. Also, ne? Gefühlt wieder irgendwie so eine Welle. Ich weiß auch.
Nur Fleisch.
Nur Fleisch. Ich weiß nicht. Das ist die Anleitung für schnelles Altern, kaputte Gefäße, Herzinfarkt, Schlaganfall, Bauchfett.
Also, das ist doch um Keto, um diese Ketogenese
zu kommen. Ja, daraus kommt das irgendwie. Also es gab ja diesen, oder gibt, oder schon immer diesen Keto-Trend. Den finde ich auch, sagen wir mal so, man muss sehr gut abwägen, ob man das macht und wann man das macht und in welcher Intensität.
Nach ein paar Tagen kommt man da, glaube ich, rein, oder? Wie ist das nochmal?
Genau, es dauert ein bisschen, bis man da reinkommt. Und die Frage ist auch, wieder, macht das irgendeine Art von Sinn für jemanden, der seinem Körper was abverlangen will? Wir sehen halt immer die Spätfolgen, das ist dann nicht so lustig, da wieder rauszukommen. Für eine gewisse Phase kann es mal sinnvoll sein. Aber so, wie es die meisten betreiben, tun sie sich damit meistens eher keinen Gefallen, weil sie halt noch mehr Stresshormone produzieren, weil sie dann quasi einen Leistungszuwachs kriegen über mehr Stresshormone, ihren Grundumsatz runterfahren, klar kurzzeitig ihre Entzündungen runterfahren, aber dann danach meistens wieder genau diesen Jojo-Effekt erwarten müssen. Also ich sehe das relativ kritisch für High-Performer im weitesten Sinne. Es mag Ausnahmen geben, es mag Timed Carb geben, es mag zeitweise Reha-Einrichtungen geben, wo man das dann ganz gezielt macht, genauso wie intermittierendes Fasten, wo das toll funktioniert. Aber die meisten tun nicht unbedingt gut daran, messbar.
Wir reden über High-Performer, gibt es noch Empfehlungen für Low-Performer, wenn da draußen Menschen sein wollen. Jetzt ständig immer denken, Mensch, ich bin
arbeitslos oder
nicht, dass die Low-Performer Angst kriegen, dass sie was falsch machen.
Ich meine einfach Menschen, die einen toughen Alltag haben, egal ob die jetzt tough Kinder erziehen und irgendwie dann in den Alltag
jeder, der beschäftigt ist, ja.
Jeder, der irgendwie ambitioniert beschäftigt ist, ja.
Was ist denn, also sorry, bitte.
Nee, alles gut, wir wollten ja über karnivore Ernährung sprechen, ja, und das finde ich ein crazy Trend. Also weil das ist wirklich, also es gibt keinerlei Evidenz dafür, dass das in irgendeiner Weise sinnvoll ist und es wird von so vielen Ernährungsberatern, Gesundheitsgurus und weiß ich nicht empfohlen. Das ist echt beängstigend.
Gegenteil ist ja quasi nur pflanzliche Ernährung, Veganer.
Ja.
So, Veganismus. Was hältst du davon? Ist es möglich, ein gesundes Leben zu führen, ein performantes Leben? Und auf tierische Produkte gleichzeitig zu verzichten.
Ja, also es gibt ja viele Leistungssportler, die das hervorragend schaffen und auch vormachen. Klar muss man so ein paar Werte im Blick haben. Eventuell muss man was supplementieren, weil man als Frau ist ein bisschen schwierig mit Eisen. Aber man kann das schaffen. Das Problem ist aus meiner Sicht, wenn man einfach nur was weglässt, zum Beispiel eben tierische Produkte, ohne sich darüber Gedanken zu machen, wie man das jetzt ersetzt, dann geht der Schuss nach hinten los. Und das ist aber leider, wie es die meisten machen. Also man kann das durchaus schaffen, aber der Aufwand ist halt irrsinnig. Also mir wäre
schon eine Wissenschaft fast, oder?
Also, ja, schon. Also es ist echt tricky.
Was hältst du von so Fleischersatzprodukte, die immer mehr werden in den Supermärkten?
Also ich persönlich denke mir, wenn man kein Fleisch essen will, dann muss man ja auch kein Fleischersatzprodukt essen. Wenn man das machen möchte, es sind halt hochprozessierte Nahrungsmittel. Die Frage ist, wie gut einem das tut. Es werden immer mehr Sachen beigesetzt, dass es dann doch pseudo-gesund ist, ob das jetzt eine ausgewogene, natürliche, wenig prozessierte Mahlzeit ersetzt. Gut, muss jeder für sich selber
wissen. Gibt ja den gegenteiligen Trend Gottesnahrung. Das ist ja auch gerade so.
Oh ja, also, oh, stimmt. TikToker.
Soweit ich das weiß, eigentlich alles, was halt nicht verarbeitet ist und was es schon vor langer, langer Zeit gab. Oder mal ganz einfach gesagt.
Aber das, also so nur so, mein Laie in mir sagt mir, unverarbeitete Lebensmittel, so viel unverarbeitet, wie es nur geht, ist doch eigentlich gut, oder nicht?
Es gibt ein paar Beispiele, da werden jetzt auch wieder Leute dagegen bashen, weil es gibt nämlich Beispiele von verarbeiteten Lebensmitteln, die trotzdem gut sind, wie zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel, so Sachen. Also man kann immer einen Punkt finden, wenn man will. Aber generell ja, also es geht ja darum, bei diesem Trend unverarbeitete Lebensmittel zu essen, dass man halt einfach diese nährstoffreduzierten, hochverarbeiteten Lebensmittel ein bisschen runterfährt. Und aus meiner Sicht tut man da gut dran.
Nahrungsergänzungsmittel ist spannend. Vielleicht, das ist natürlich immer schwer pauschal zu sagen, weil der eine hat da einen Mangel, der andere da. Aber gibt es da Sachen, wo man aufpassen muss? Weil der Klassiker ist ja, was es so bei DM gibt, da da kaufen sich die Leute irgendwie Vitamin C und vergiften sich mit Vitamin C, was sie im Zweifel vielleicht eh keinen Mangel haben, oder sie nehmen dann viel zu viel davon.
Ja.
Gibt es da irgendwie was, so Vitamin D oder Zink zum Beispiel oder irgendwas, wo du sagst, da kann man jetzt mal nichts falsch machen, da hat wahrscheinlich jeder einen Mangel, und wo sollte man eher aufpassen? Gibt es da vielleicht so ganz grobe...
Testosteron sollte man, glaube ich,
ja. Aber das muss ich ja spritzen, oder?
Die setzt du dir immer nachts in hier, die testet Testosteronspritze.
Also ich bin ein großer Freund davon, das zu messen. Das steht euch auch noch bevor demnächst, dass ihr so ein Testkit nach Hause bekommt und eure Blutwerte analysiert.
Herr Lochner, Sie haben zu viel Testosteron, das sehe ich schon kommen.
Das wird bei dir nicht versehen.
Also das machen wir jetzt standardmäßig im Coaching, weil ich einfach der Meinung bin, also blind supplementieren ist halt risikobehaftet. Wenn man seine eigenen Routinen gut kennt und sich damit gut auskennt, dann kann man das vielleicht schaffen. Also gerade sowas wie zum Beispiel Vitamin D ist ja schon sehr verbreitet, dass wir da einen Mangel haben, gerade hier in unseren Breitengraden.
Mhm.
Und es gibt jetzt auch nicht so viel Evidenz dafür, dass eine niedrige Supplementierung schädlich ist. So. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, wenn man es messen kann, warum nicht messen? Gleiches gilt zum Beispiel für Omega-3-Fettsäuren. Man kann auch einfach eine Omega-3, Omega-6-Index messen und dann einfach ganz gezielt supplementieren. Und dann hat man einfach, also A, die Gewissheit, dass das, was man da einnimmt, auch ankommt und was bringt. Und auf der anderen Seite auch, dass man supplementiert und dann im Zielbereich ist und dann auch ein Optimum erreicht. Weil sonst supplementiert man ja und weiß ja auch nicht, ist es genug, ist es zu viel, zu wenig. Das ist ja auch ein bisschen unbefriedigend und dann bleiben die Leute meistens auch nicht kontinuierlich dabei.
Was ist in deiner Erfahrung nach der Makronährstoff, wo der klassische Deutsche zu wenig zu sich nimmt? Also Fette, Kohlenhydrate oder Eiweiße. Was ist so das, wo du sagst, da liegt häufig der Fehler?
Proteine. Ziemlich klar. Man muss, also die meisten sind ja extrem wenig Proteinen unterwegs.
Gilt also die Faustformel so Körpergewicht mal 1,5 oder so, ist das so?
Das ist schon ganz gut, ja. Also die WHO sagt ja irgendwo zwischen, nagelt mich nicht fest, aber irgendwo zwischen 1 und 1,76.
Das muss man erstmal reinkriegen am Tag. Das ist ja schon.
Es gibt ja auf YouTube auch einige Fitnesscoaches, die sagen 2 Gramm pro Kilo bei Körpergewicht. Wobei ich da sagen muss, ist es dann wirklich, also ist es so einfach, weil viele sagen, sie kriegen es einfach nicht rein. So viele Proteine. Also
Eiweißshakes ist es ja auch wirklich
ist schon. Der Eiweißshake dann einfach schwierig. Die beste Lösung?
Wir sind gerade intern im Team auch am Recherchieren, weil es gibt ja schon die Problematik, wenn man zu viel Protein nimmt und vor allem auch zu viele essentielle Aminosäuren, dass mTOR, so ein Entzündungsmediator, gepusht wird, der auch unter Umständen eben Krebszellen anregen kann zum Wachstum, Alterung anregt, Entzündungen anregt und so weiter. Das ist, also es ist nicht nur alles gut, wenn man sich jetzt mit Proteinen volllädt, bis so viel man kann sozusagen. Also man muss das immer so ein bisschen auch in der Waage halten. Und solange das irgendwo in einem Range ist, wenn man jetzt extrem viel Sport macht, kann man natürlich einen höheren Bedarf haben, den man dann auch decken kann. Klar, und da kommen auch diese Richtlinien her mit 2, ob das jetzt jeder wirklich machen sollte. Vor allem, wenn man dann auch noch Leute hat, die vielleicht ein bisschen übergewichtig sind und die dann quasi auch noch nicht die Muskelmasse quasi, sondern die Fettmasse in diese Berechnung mit einbeziehen, dann wird's fraglich. Also da muss man so ein bisschen aufpassen mit so Standardrechnungen. Also so immer 1,5 ist auch nicht gut, sondern eher so ein bisschen bedarfsadaptiert. Also wenn ich jetzt jemand habe, der übergewichtig ist, dann sollte man deutlich unter diesem Index bleiben. Wenn ich jemanden habe, der extrem sportlich ist, sehr wenig Körperfett hat, kann der auch eher ein bisschen höher. So sehe ich das.
Ja, okay, das ist ein guter Hinweis, dass man, ja, wenn man jetzt ja,
nur Hähnchen und Reis
Übergewicht hat. Ja, so 120 Gramm, das ist dann schon, das ist möglich, aber wenn man jetzt gerade nicht den ganzen Tag Zeit hat zu kochen oder zu essen, dann ja.
Aber ist das Ballon? Also jetzt, wo wir so darüber reden, so die klassische Ernährung so eines Deutschen ist ja schon echt scheiße.
Ja.
Also morgens das Brötchen,
gruselig, ja.
Dann mittags geht's in die Kantine
Pommes
oder so und abends gibt's dann, weiß ich noch mal, irgendwie
ein paar Kekse, Kuchen zwischendurch.
Ja, das ist ja...
Ja, das ist im Endeffekt, das ist schon, wenn man das wirklich sich vorstellt... So, du machst das so 40, 50 Jahre, das ist schon Selbstmord eigentlich.
Ich glaube auch viele bei uns in der Community haben echt das Thema, wenn die in einem Unternehmen arbeiten oder so und dann bist du in der Kantine und das kenne ich noch bei unserer alten Kantine, es ist halt echt schwer.
Gut, es also, gibt ja so Salatbars und so.
Das, ja, aber das kann man dann, da muss man dann natürlich auch die Disziplin haben, dass man das selber macht. Und ja, nicht. Da die Salate sind fettig angemacht, ja, und so. Also gut. Das ist, ich glaube, das ist echt so ein Thema so bei der Arbeit und Auswärtsessen. Ist es dann Meal Prep? Also ist es wirklich...
Also es ist eine schlaue Ergänzung, wie wir vorhin schon kurz hatten. Also wenn man jetzt Kohlenhydrate hat beispielsweise und Fette, die kriegt man noch meistens irgendwo her und man sieht einen Proteinshake dazu macht, dann finde ich das vertretbar. Das Problem an Protein ist ja, wenn man sehr, sehr hohe Mengen auf einmal aufnimmt. Und deswegen kann man aus meiner Sicht schon auch ohne Meal Prep die Makrobausteine schaffen, sozusagen. Aber klar, Meal Prep ist natürlich irgendwo einfacher, weil man einfach mitnehmen kann, was man eben will.
Was ich jetzt spannend finde, ist bei deinem Coaching-Programm. Ihr adressiert ja und eure die oder fast alle Kunden sind ja High-Performer, Geschäftsführer, CEOs, so in dieser Riege. Wenn die zu euch kommen, was ist deren Hauptmotiv? Sind es überhaupt die, die sich selber anwenden oder die Ehefrau oder irgendwie der Angestellte? Also wer kommt da und wieso kommen die Leute?
Es sind primär Geschäftsführer, die sich selbst anmelden, weil sie sich selbst nicht mögen, wie sie gerade sind. Weil sie zum Beispiel ihre Mitarbeiter irgendwie anschreien oder, das ist der Pain. Weil sie einfach eine kurze Zündschnur haben, weil sie nicht konzentriert sind, weil sie merken, dass sie ihren eigenen Ansprüchen nicht mehr gerecht werden, dass sie immer härter arbeiten und immer weniger Output generieren, dass sie schlechte Entscheidungen treffen, dass ihnen alles nicht mehr Spaß macht, das ist ein Riesenthema, und dass sie halt nachts einfach nicht mehr schlafen können, ihren Bauch nicht loswerden, keinen Bock haben, mit den Kindern abends nach der Arbeit noch was zu machen, weil sie einfach nur müde auf der Couch rumhängen. Ja, das sind so die Hauptprobleme.
Ja, das Blutzucker-Ding, das ist schon spannend, weil das ist ja auch mal am Anfang, das ist auch komisch, sich das erste Mal hier von Abbott ist es, glaube ich, oder? Was man sich da reinmacht hier, den Klassiker, das ist ja eigentlich so ein Diabetes, bei Diabetikern ist das Standard, ja. Das ist am Anfang auch komisch, aber das ist schon interessant, wenn man dann eben sieht, dass man den Blutzuckerspiegel, also wir haben ja vorher über diesen Wrap gesprochen, der jetzt wirklich ein vollwertiges Essen ist, was sogar richtig gut schmeckt. Also wenn ich jetzt eine Rührei habe mit Käse und esse das mit dem Wrap, und trotzdem bleibt dieser Blutzuckerspiegel fast wie festgenagelt. Der geht minimal noch hoch, aber das ist dann schon faszinierend. Gemüse esse ich dann meistens auch noch eine Paprika dazu. Ich hoffe, ihr werdet sich zu viel verraten. Meistens auch gut vorne weg. Da fällt mir gerade Lewandowski ein, der hat doch angeblich, da müssen wir auch noch kurz drüber sprechen, der hat doch angeblich immer das Dessert zuerst gegessen.
Ronaldo macht das angeblich auch.
Ja, das ist interessant, woher das kommt. Aber mit dem Blutzuckerspiegel, das ist schon interessant, wenn man den über den ganzen Tag so ziemlich konstant hält, dann ist man schon so, man fühlt sich gut. Es ist so, man ist schon, wie du sagst, ausgeglichener, man ist auch nicht müde. Und ich habe mich sogar dabei entdeckt, dass ich so einfach mal so zwischendrin einfach gut drauf war. Ich war von mir selber
erschrocken. Ich war auch überrascht. Ja. Du warst mal gut drauf. Ne?
Ohne Champagner und Austern abends. Das ist wirklich faszinierend. Also das ist schon was anderes.
Guter Punkt, Alkohol. Jetzt Geschäftsführer etc. Abends ist wieder Veranstaltung hier und da. Wie gehst du mit dem Thema um?
Ich sage immer, man muss sich den Folgen bewusst sein. Also man muss sich wirklich überlegen, will ich eine Nacht einbüßen, die mich dann auch wahrscheinlich 3, 4, 5 Tage begleitet, um das wieder aufzuholen. Wenn es mir das wert ist, go for it.
Gibt es besseren und schlechteren Alkohol? Also ist der Wodka besser als das Bier?
Am Ende geht es um die Anzahl der Milligramm, die da drin sind in Summe und wie schnell sie aufgenommen werden. Also wenn ich vorher esse und dann Wodka trinke, ist ja anders, als wenn ich einfach direkt einen Wodka trinke beispielsweise. Ohne Essen, dann kommt es schneller an. Dann ist quasi im Endeffekt die Anflutung im Blut ja deutlich höher und man hat höhere Promillewerte. Wenn man jetzt aber weiter trinkt, dann kommt man auch auf höhere Promillewerte.
Also was mir da auf jeden Fall geholfen hat, weil man kennt ja diese Gewohnheitsschleifen, also man hat einen stressigen Tag oder kommt abends nach Hause und dann, man ist eigentlich zufrieden und dann denkt man sich so, also entweder ist man unzufrieden und man denkt, jetzt brauche ich noch ein Bier, irgendwie um runterzukommen, oder man ist zufrieden und denkt, jetzt habe ich mir ein Bier verdient. Es gibt ja beide Varianten. Und dann ist es für mich einfacher, wenn ich dann, Zero Getränke sind auch nicht optimal, aber dann halt ist es besser, ein Spezi Zero zu trinken oder ein alkoholfreies Bier, bevor man jetzt sagt, ich trinke jetzt mein restliches Leben lang nur noch Leitungswasser oder nur noch stilles Wasser, dann ist es besser, wenn man quasi in dieser Schleife drin bleibt, also dieser Reiz, der quasi ausgelöst wird, dann gibt's die Routine sozusagen, ich mache mir ein Getränk auf und dann ist das quasi die Belohnung. Also das finde ich dann viel, viel einfacher, dass man sagt, man ersetzt das sozusagen durch was Besseres, bevor man sagt, ich verbiete mir jetzt alles. Also das fällt mir dann viel, viel leichter. Und dann gewöhnt man sich auch dran. Also das klingt jetzt, also Leute, nicht, dass ihr mich nicht mehr erkennt, aber ich habe mich ans alkoholfreie Bier jetzt echt schon gut gewöhnt. Das schmeckt fast schon wie normales, weil man sich einfach dran gewöhnt. Das ist Genauso wie normale Cola mittlerweile komplett komisch schmeckt. Weil wenn man Cola Zero halt, wenn man Cola trinkt, nur Cola Zero trinkt, das schmeckt halt für dich, also ich glaube, wenn ich eine echte Cola trinke, würde ich wahrscheinlich auf den Stuhl fallen. Weil das schmeckt halt einfach, wenn man es einfach nicht mehr kennt. Oder Vollmilch. Ich trinke auch nie Voll, also so eine Milch, das ist ganz komisch.
Wenn doch, Vollmilch finde ich geil. Vollmilch, so ist das so denn Vollmilch? So manchmal so eine, ganz selten mal, aber so eine kalte, so ein kaltes Glas? Nein. Einfach mal so ein kaltes Glas Milch, weiß ich nicht.
Ja, fühl ich mochte das früher auch, aber ich habe mir irgendwann das Milchtrinken komplett abgewöhnt und dann, wenn man sowas jahrelang nicht trinkt, dann ist das was ganz komisch.
Im Thema Aspartam und Zero-Getränke, wie stehst du dazu? Weil da gibt's ja auch so die zwei Eimer, die, also meine Eltern verteufeln es, die finden es ganz schlimm, dass ich so viel Cola Zero trinke. Und dann gibt's ja auch die Konsorten, die sagen, du müsstest 30 Liter Cola Zero am Tag trinken, damit du Folgeschäden hast.
Hier war eine Story dazu, wir verraten nicht, was ist mal ein Gast hier, dem haben wir eine Cola Zero angeboten und der hat gesagt, um Gottes Willen, das war so, als hätten wir ihm Gift hingestellt. Ja. Der war geschockt. So, ja. Um Gottes Willen, das trinke ich nicht.
Also die Datenlage ist ja mäßig. So. Und was man, glaube ich, festhalten kann, ist, dass es jetzt nicht unbedingt der Gesundheit zuträglich ist. Ich glaube, da mache ich mich jetzt wenig angreifbar. Die Frage ist, inwieweit tut es der Gesundheit schlecht.
Okay.
Am Ende des Tages macht die Dosis das Gift, meiner Meinung nach. Und man kann auf viele Arten und Weisen sein Mikrobiom stören. Und aus meiner Sicht ist es viel einfacher, die Basics erstmal richtig zu machen. Und dann kann man aus meiner Sicht auch darüber sprechen, ob man eine Coke Zero trinkt. Was sicherlich nicht optimal ist. Ja, da glaube ich, sind wir uns einig. Aber die Frage ist ja, was ist noch nicht optimal, was viel einfacher zu lösen ist und nicht optimal ist, zu wenig Ballaststoffe zu essen, starke Blutzuckerschwankungen zu haben, extrem wenig zu schlafen und so weiter und so fort. Und dann kann ja auch an den Themen ansetzen. Also was wir auch versuchen im Coaching, ist ja zu schauen, was sind die Hebel, die am einfachsten zu erreichen sind, die eine große Auswirkung haben. Wenn du jetzt an deiner Coke Zero klebst und sagst, das ist aber wichtig für mich. So?
Das tut er, ja.
dann wäre das jetzt vielleicht bei den Stellschrauben, die wir insgesamt zur Auswahl haben, nicht Punkt 1, den wir angehen würden, weil andere Sachen vielleicht, wie zum Beispiel das Frühstück, ja einfacher für dich umzusetzen sind.
Ich muss aber auch sagen, ich brauche das jetzt nicht untertags, kann ich darauf verzichten, aber wenn man jetzt abends auf der Couch sitzt und mal einen Film guckt, dann da kann ich auch nicht nur Leitungswasser, da brauche ich dann auch zumindest mal irgendein Zero-Getränk mit Geschmack, weil sonst irgendwas brauche ich da. Weil, also,
in deinem Kopf brauchst du das.
Ja, also
Also ich müsste jetzt als Coach sagen, du könntest es auch mit einem Tee versuchen.
Ja, gut. Und ja, so Eistee wäre auch was, aber das ist dann schon wieder.
Wir haben Sparkling Zero Eistee im Kühlschrank.
Ja, der ist super, Zero. Ja, der ist auch super. Nee, ich weiß was, klar, man könnte sich jetzt auch einfach was noch gesünderes, aber das ist dann ja, dann muss ich einen Tee schon wieder kochen. Das ist jetzt nicht.
Aus dem Kuka, Wasserhahn.
Ja, das ist.
Du bist doch High Performer, dann hol dir mal ein Stück weit Tee.
Ja, klar, aber das ist dann halt schon wieder so, dann denkt man sich halt, gut, dann kaufe ich mir halt lieber ein Brustballs Bier oder ein Spezi Zero oder irgendwas.
Ja, wenn du Bock hast, ab und zu mal ein Coke Zero zu trinken, so what? Die Frage ist A, die Frequenz.
Ja, klar, 10 Dosen trinke ich jetzt nicht abends. Ja. Also.
Und B, was halt sonst noch so passiert in deinem Leben.
Oder Zero Eistee. Oh, der ist auch gut. Keine Werbung, Leute. Da könnte ich wirklich 3 Liter trinken. Aber zum Mikrobiom, das finde ich ganz spannend. Da gibt's auch, glaube ich, so eine Netflix-Doku, die kam mal vor ein paar Monaten. Das ist auch, das hat man schon mal gehört, aber das ist auch so ein bisschen an mir vorbeigegangen bisher in meinem Leben.
Komplett an mir auch.
So, was ist das denn genau? Vielleicht nochmal einfach erklärt.
Im Endeffekt einfach die Bakterien, die im Darm leben und die da auch leben sollen. Also es klingt vielleicht so ein bisschen komisch, Bakterien.
Da stellt ja so ein Mikro, so ein Riesending vor, aber
das sind viel, viel mehr, als wir Körperzellen haben. Das ist eigentlich total spannend.
Das wird von allem beeinflusst, oder wie kann ich mir das vorstellen? Von Essen, von Bewegung.
Genau, das sind eigentlich die Haupteinflussfaktoren. Also wenn wir quasi was essen, dann wird es ja nicht immer zu 100% aufgenommen, sondern da bleiben Reste übrig, wie zum Beispiel Ballaststoffe, sind nicht komplett verdaulich und dann kommen die in den Dickdarm. Und im Dickdarm leben die Bakterien, das ist unser Mikrobiom. Und je nachdem, was wir denen so füttern, zum Beispiel Ballaststoffe, die dann auch verdauen können, wachsen die einen oder die anderen. Also es gibt sozusagen Stämme, die mögen lieber Ballaststoffe und es gibt Stämme, die mögen lieber Zucker beispielsweise. Und wenn wir jetzt immer nur Zucker essen, dann werden auch die mehr, die gerne Zucker essen beispielsweise. Und wenn wir jetzt immer nur Ballaststoffe essen, dann.
Also es gibt sozusagen die schlechten und die guten Mikrobiomstämme, wenn man sich da zwei die, also die bösen und die guten sozusagen.
Das ist jetzt sehr stark vereinfacht, aber dann kann man sich es besser vorstellen. Ja. Es gibt halt sehr, 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 sehr viele und ein gutes Mikrobiom ist auch quasi dadurch gekennzeichnet, dass es möglichst viele Stämme hat.
Mhm.
Und also die Diversifizierung im Mikrobiom, die macht, dass wir zum Beispiel weniger Stresshormone produzieren, dass wir ein besseres Immunsystem haben, dass unser Krebswachstum gehemmt wird, dass unsere Darmschleimhaut intakt bleibt und unter die Wand geschützt bleibt, dass wir zum Beispiel nicht so Leaky Gut bekommen, dass Sachen ins Blut kommen, die eigentlich nicht ins Blut kommen sollten, weil die Darmbarriere nicht mehr halt hält. Gibt eine ganze Menge an Einflussfaktoren, die vom Mikrobiom quasi ausgehen. Und wir können das maßgeblich beeinflussen über das, was wir essen. Und es wird total unterschätzt aus meiner Sicht. Also Beispiel, also Neurodermitis oder Asthma, es ist zum Großteil durch eine Fehlbesiedelung im Darm verursacht.
Also das war mir auch nicht klar. Also das ist natürlich klar, was ich esse, dass das einen Einfluss auf meinen Körper hat, ist ja klar, aber dass das so, wie das dann da so genau abläuft, das war... Und das ist natürlich logisch, wenn ich mir das ist auch gut, wenn man sich das vorstellt, weil irgendwie, wenn man dann so, ich sag mal, einen gewissen Ekel kriegt, so ich esse jetzt nur Zucker und dann habe ich quasi die Bösen, die da zu viele sind, oder was heißt die Bösen, die, nennen wir sie mal die Zuckermännchen, die dann da die Oberhand haben, dann ist das schon, wenn man sich das so vorstellt, dann vergeht es einem, finde ich, schon so ein bisschen.
Ich musste gerade lachen, weil wir hatten ja heute den Call, oder du hattest deinen Call, ich bin dann ja, später auch noch reingegangen und mir ist eine Sache aufgefallen, weil meine Herzfrequenzvariabilität ist aktuell sehr schlecht, aufgrund der letzten Tage. Und ich in der Aura-App stehen, da können die Community kann quasi Gründe angeben, wann es besser oder schlechter wurde. Mhm. So, also so Tags.
Ja.
Und dann ist das so, also zum Beispiel regelmäßig Sport und dann steht da irgendwie +5%, das ist so der Top-Tag. Und der also der negativste Tag, was die negativste Einfluss laut Community hat, war Durchfall.
Ja.
So. Thema Darm. Und dann fragt Fabian mich, ja, hast du denn Durchfall? Dann sage ich, ja, seit 30 Jahren. So.
Und jetzt wird das Niveau richtig.
Nein. Ja, nee. Und ich, Idiot, hab's nie gesagt.
Ja.
Ich hab's Fabian nie gesagt und eurem Team nie gesagt, weil für mich, ich habe mich damit abgefunden. Und er schaut mich an und sagt, bist du bescheuert? So, wir müssen das wissen. Und bei mir ist es echt so, also jetzt, ich will nicht zutiefst ins Detail, aber seitdem ich denken kann.
Ja, weißt, warum können wir nicht darüber sprechen? Also das ist so essentiell wichtig und die Leute verstehen nicht, dass das nicht normal ist, darüber zu sprechen. Und ich frage mich, warum? Also du fühlst dich jetzt beschämt, wenn du über Durchfall
sprichst. Nein, tut mir wirklich nee, überhaupt nicht. Ich habe damit gar kein Problem. Ich wollte nur ein bisschen, falls der ein oder andere jetzt sich denkt, um Gottes Willen jetzt. Also
nein, im Loftroom.
Ja, ich finde das gut. Nee, ich finde das auch gut, dass du da so offen drüber sprichst. Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil wir haben ja vorher noch Witzchen gemacht.
Ich glaube jetzt mal ohne Scheiß, ich mache das für euch, weil ich glaube, unter euch sind viele, die auch das Thema haben. Und es wird einfach nicht angesprochen und irgendwann, ja, man lässt laufen im Bass. Also ist halt so, ja komm. So, und ist es nicht so, also ist jetzt nicht, egal, ist jetzt nicht so komplett schlimm, dass ich Leidensdruck habe.
Ist halt ein Reizdarm.
Ja.
Gut, das kann ja viele Gründe haben, zum Beispiel Stress oder halt eine Unverträglichkeit, theoretisch, oder? Gluten ist ja auch so ein Hype mittlerweile gefühlt hat, dass ja jeder mittlerweile, früher gar keiner.
Ja, warum? Weil unser Mikrobiom schlecht wird.
Okay. Also man kann dann sowas auch entwickeln, wenn die Zuckermännchen zu viel sind, dann werde ich...
Genau.
Wie baue ich es jetzt auf?
Dein Mikrobiom?
Ja.
Sehr schöne Frage. Du kannst sehr viele Ballaststoffe essen, idealerweise von verschiedenen Quellen, also verschiedene Gemüsesorten.
Ganz kurz Zwischenfrage, weil wir haben schon so viel über Ballaststoffe gesprochen. Vielleicht ganz kurz, weil klar, jeder weiß es, aber vielleicht nur mal ganz kurz, was sind so Klassiker?
Alle Arten von Gemüse, in Obst ist auch relativ viel drin, aber auch in Haferflocken, in Linsen, in Kichererbsen und so weiter. Also Vollkorn, die Liste ist sehr lang.
Gut, aber nur damit nicht die Leute denken, jetzt haben die da über Ballaststoffe gesprochen, da müsste ich gerne mal, was das genau ist.
Viele unverarbeitete Lebensmittel.
Aber daran kann es bei mir nicht liegen.
Also das müsste er jetzt mehr essen.
Also Gemüse und so hau ich mir rein wie sonst. Ich bin der größte Salatfreak. Das ist
schon relativ gesund eigentlich.
Also es kann noch mehr Gründe haben, warum man so einen Reizdarm entwickelt. Also es kann zum Beispiel auch eine Fehlbesiedelung sein, weil wenn dann mal die guten Stämme sozusagen tot sind, zum Beispiel durch eine Antibiotikagabe, dann kommen die ja nicht wieder neu. Also dein Mikrobiom im Darm ist ja mehr oder weniger abgeschlossen.
Tod ist tot.
Gut, damn ihn dir, schon lange tot.
Ja, genau. Ja, das ist ja blöd sozusagen. Also dann hast du quasi die Guten nicht mehr. das ist ein sehr häufiges Problem. Deswegen finde ich es richtig cool, dass du es ansprichst, weil es haben ungefähr die Hälfte unserer Kunden, wenn sie zu uns kommen, so. Und sagen es aber nicht und reden nicht drüber. Deswegen ist Fabian da auch so, dass er einfach nachfragt.
Ich habe es ihm heute gesagt, wirklich heute das erste Mal.
Ja.
Und jetzt sage ich es euch, vielleicht, ja, es ist so.
Antibiotikum ist extrem. Früher hatte ich immer sehr viel Mandelentzündungen, so als Teenie oder 14, 15, 16. Und dann gab es auch oft Antibiotikum und danach hat es einem, dann ist man eigentlich sofort wieder krank geworden, weil war halt gefühlt der Körper erstmal schwer angeschlagen.
Ich gucke hier parallel, weil ich mache jetzt keine Werbung, aber er hat mir sofort auch, ich zeig's dir jetzt, ein Produkt geschickt.
Genau, das kannst du gerne nennen. Ja. Also mach ruhig.
Wie heißt das? Kiemea K53 Advance.
Genau, also das ist so. Nein, das sind einfach Bakterienstämme, die du nutzen kannst, die quasi von den Guten sind, die dann wieder neue Stämme in deinem Darm ansiedeln können. Also die du jetzt nicht mehr hast oder zu wenig.
Ach, die kann man sich neu wieder.
Ja, das ist ja der Trick dabei.
Das werde ich sofort machen. Nein, wirklich. Ich werde euch mit auf meine Darmreise nehmen, Leute. Nein, ernsthaft.
Ist so ein unterschätztes.
Das ist wirklich Mikro. Jetzt muss ich mir diese Doku nochmal angucken, weil ich habe die mal angefangen damals und ich habe mir gedacht, irgendwie ist mir der dann passt mal kurz nicht auf und dann habe ich gedacht, irgendwie blicke ich da jetzt gerade nicht mehr durch. Aber jetzt mit dem Vorwissen. Nee, du hast es auch super erklärt. Ich habe es auch kapiert. Weil das ist ja schon ein komplexes Thema.
Ja, die Doku ist auch ziemlich deep. Also da geht's dann auch viel um so fermentierte Sachen, wie du dir selber deinen Joghurt fermentieren kannst. Also man kann auch die Kirche im Dorf lassen.
Das ist auch ein Trend, fermentieren.
Ja.
So Kimchi-Trend und so.
Kimchi soll aber sehr gesund. Also
gesund, oder? Ist auch super gesund. Aber ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht eben abschaltest, wenn es so ins Detail geht, wenn du gar nicht weißt, warum du es machen sollst.
Was wirklich, ich bin ja dieses Jahr wieder in Japan auch, war ich ja letztes Jahr auch. Und das ist wirklich Wahnsinn, das Essen da. Also du bekommst ja immer schon in der Regel diesen Ingwer dazu. Ich weiß nicht, ob der fermentiert ist, aber das ist ja auch so in die Richtung. Oder die haben ja fiese Sachen. Das ist ja, Ingwer ist ja sowieso gesund. Und dann, wenn du ein Sushi isst, beste Qualität, Fisch, Reis. Also das ist im Endeffekt, also da kannst du nur gesund sein.
Das ist schon eine gute Ernährung, oder? So die japanische.
Wenn man das mal mit dem Schweinsbraten und mit der Marmeladensemmel vergleicht, ist das schon. Vor allem, die essen das ja auch zum Frühstück. Das ist auch faszinierend, wenn wir über das Frühstück gesprochen. In Japan gehst du ja, wenn du jetzt frühstücken gehst, dann gibt's auch Frühstück, gibt's auch Sushi. Also die essen eigentlich zum Frühstück dasselbe wie jetzt zum Beispiel halt zum Mittag oder Abendessen. Das ist auch faszinierend. Das war mir vorher auch nicht klar. Und das finden viele auch komisch, weil dann ich habe mir auch gedacht, ob ich jetzt zum Frühstück Sushi brauche um 10. Aber ja, man gewöhnt sich schnell dran und es ist jetzt nicht so schlecht.
Ja, wobei Sushi auch gar nicht noch aus Japan kommt, aber.
Aber ja gut, das weiß ich. Wie heißt es alle?
Wo kommt Sushi her?
Ich meine aus China. Ich hoffe, jetzt werdet ihr nicht gebasht, weil ich so unwissend bin.
Nee, das kann gut sein, aber in Japan essen es ja alle.
Ja, mittlerweile essen es viele in Japan. Ja, ob man jetzt weißen Reis zum Frühstück essen muss.
Ja, gut.
Ist jetzt auch nicht so die Nährstoffbombe.
Wisst ihr, was der Türke klassischerweise frühstückt? Linsensuppe.
Mhm.
Ja, das wusste ich auch nicht.
Ja.
Meine Oma immer Linsensuppe.
Das ist ja optimal, oder?
Ja. Ich bin so
auf die Oma hören?
Ja, jetzt hier, das macht sich auch Sorgen um mich.
Stärkste Mikrobiom aller Zeiten.
Ja, so eine schöne warme Linsensuppe. Meine Eltern, die werden das lieben, den Podcast.
Die werden sich jetzt mit Grund und Boden. Vater schwer angucken.
Nein. Sobald der raus ist, wirklich, der wird sich den sofort anhören, mich anrufen, wird sagen, hörst du es von hier, vom Arzt.
Ja.
Will ich noch nicht.
Ja, ist von einer Expertin.
Wann, in einem halben Jahr?
Nee. Ja, im November.
Ja.
Bald.
Die Unternehmen wirst du aber weiterführen. Also das Coaching geht komplett weiter.
Auf jeden Fall.
Und dann Ärztin parallel.
Nee, die Frage ist ja, die Leute fragen mich immer, was machst du denn dann, wenn du fertig bist? Das klingt immer so, als hätte ich keinen Job. Aber ich habe ja meine Unternehmen und ich finde die auch cool und ich würde die auch gerne weitermachen. Ich finde es halt nur auch schön, wenn man das noch mehr verzahnen kann mit der Medizin. Also das wäre so mein Ziel auch, dass wir quasi das Lifestyle-Coaching angliedern an ärztliche Begleitung und dass man diese zwei Themen mal so zusammenkriegt, weil aktuell in der Medizin ist ja sehr viel symptomorientiert. Also man hat irgendein Problem und man kriegt irgendein Medikament und dann passt's wieder. So die Vorstellung, und aus meiner Sicht ist das halt so, bei Akutmedizin super. Wenn ich mir ein Bein breche, ist es toll in der Unfallchirurgie, dass man das wieder zusammen machen kann und dann irgendwie wieder laufen kann. Aber wenn wir jetzt über chronische Erkrankungen sprechen, dann glaube ich, kann man das nicht so ganz trennen. Und immer nur mit Tabletten zu therapieren, wenn jetzt der Blutdruck zum Beispiel nicht passt, oder dann noch mehr Tabletten zu nehmen, wenn dann auch noch der Blutzucker nicht passt, oder das ist nicht meine Philosophie von Medizin. Und deswegen mache ich auch beides parallel, weil mich halt so diese klassische Schulmedizin manchmal ehrlicherweise auch so ein bisschen frustriert. Und ich würde das gerne eben verbinden. Also ich bin kein Freund davon, immer nur zu meckern und zu sagen, das ist doof, sondern ich versuche es eben so zu machen, wie ich das interpretiere für mich.
Ich habe noch zwei spannende Zitate von deinem LinkedIn-Kanal. Und zwar, die meisten nutzen Kaffee falsch. Wie trinkt man den Kaffee am besten? Beziehungsweise, was machen die meisten falsch?
Also, wenn wir jetzt morgens direkt Kaffee trinken, dann blockieren wir ja Rezeptoren in unserem Gehirn, die eigentlich frei sein sollten, um uns wach zu machen. Hm. Und wir gaukeln unserem Gehirn vor, dass es schon wach ist und produzieren dann weniger von dem Stoff, der uns wach machen soll. Und das so gibt es. Es gibt ja einen Riesenstreit darüber aktuell, deswegen lache ich so.
Also lieber erstmal ein bisschen. Wie ist es mit dem Essen? Sollte man, also ich...
Lass mal kurz beim Kaffee bleiben, das finde ich entspannt.
Also die Theorie ist, dass man quasi erst 90 Minuten am Aufstehen Kaffee trinken soll, um dann wach zu bleiben, aber nicht den Kaffee zum Wachmachen nutzen soll, weil dann quasi mehr von den körpereigenen Stoffen produziert werden, die einen dann wach machen und der Körper das nicht verlernt, wach zu werden ohne Kaffee.
Wenn ich das jetzt schon 20 Jahre falsch gemacht habe und mir nach dem Aufstehen 5 Minuten nach dem Aufstehen immer einen Kaffee reingezogen habe, kann ich das wieder erlernen? Kann ich die Botenstoffe wieder irgendwie aufbauen?
Ja, das lernt der Körper, genau. So ein Rückkopplungsmechanismus. Und wenn man öfter mal weniger von diesen Stoffen hat, dann kann man das quasi wieder dem Körper lernen und der produziert es auch selber wieder.
Also ich trinke meistens tatsächlich erst spät. Nee, ich schon zu Hause, aber ich bin schon oft um 6 oder so wach. Dann mache ich ja die Kaffeemaschine an. Die muss dann sowieso erst schon mal diese 20 Minuten laufen. Machen wir auch länger. Das ist ein bisschen schwer einzuschätzen. Im Zweifel dauert es auch mal eine halbe Stunde. Und dann trinke ich meistens erst, es ist ja auch laut, dann halt erst, wenn die
Chefin wach
vornehme Dame irgendwann mal aufgestanden ist, ein bisschen später. Und das ist so gesehen aber ganz gut, weil ich trinke dann wirklich meistens erst so eine Stunde, eineinhalb, vielleicht manchmal sogar 2 Stunden. Und da freue ich mich schon drauf, aber ich habe jetzt nie die Gedanken, wenn ich mir nach 10 Minuten denke, oh, ich brauche jetzt einen Kaffee, sonst schlafe ich ein. Also das
ist, glaube ich, auch echt individuell. Also es wird ja auch gebasht, weil es gibt jetzt wieder eine andere Studie, die sagt, dass man besonders alt und gesund wird, wenn man möglichst früh Kaffee trinkt. Also diejenigen, die direkt nach dem Aufstehen Kaffee trinken, werden irgendwie ein bisschen älter als die anderen. Die Frage ist, ist das eine Inzidenz oder eine Koinzidenz, dass vielleicht berufstätige Menschen, die einen Tagesablauf und Routinen haben, vielleicht generell auch gesundheitsbewusster sind als Leute, die vielleicht nicht morgens Kaffee trinken, weil sie halt vielleicht nicht auf Arbeit gehen. Also es ist nur ein Beispiel, ja. Also so Lebensstil, Routinen zu verbinden mit ganz klaren Aussagen ist, glaube ich, immer schwierig. Mhm. Also aus meiner Sicht sollte man überlegen, was tut einem gut. Und was ich definitiv, und deswegen habe ich auch den Post auf LinkedIn gemacht, sehe, ist, dass vielen Kaffee in der Früh, wenn sie noch nicht gefrühstückt haben, nicht gut tut, weil messbar die Stresswerte hochgehen, weil messbar danach die Blutzuckerschwankungen ansteigen und weil wir quasi negativen Effekte haben auf die Leistungsfähigkeit im Alltag. Und das ist mein Hauptargument. Das kann ich nämlich aus eigenen Daten sozusagen begründen. Die anderen Argumente, muss ja so ein bisschen.
Gibt es beim Essen so eine ganz grobe Regel? Also sollte man da vielleicht auch zumindest, wenn man aufgestanden ist, sagen wir, ich stehe um 7 auf, sollte ich dann zumindest 15, 20 Minuten warten oder eine halbe Stunde? Oder ist das wurscht? Kann ich auch nach 5 Minuten schon das Rührei oder das Bechermüsli?
Also unserer Erfahrung nach mit über 2000 Klienten, wo wir auch so Blutzuckermessungen machen, macht das relativ wenig Unterschied. Es gibt ja aber auch wieder Experten, die sagen, man muss in der Früh erstmal meditieren und man muss erst eine Morgenroutine machen, um seine Gedanken zu sortieren. Und das kann man nicht, wenn man gegessen hat.
Gut.
Vielleicht ein bisschen individuell, aber jetzt auf messbarer Ebene kann ich keinen negativen Effekt feststellen in Bezug auf Stress und Leistungsfähigkeit im Berufsalltag, wenn man isst.
Du hast gerade die Studien angesprochen. Ich finde es ja auch so faszinierend. Das gibt es ja überall in der Finanzindustrie sowieso auch. Aber auch jeder hat ja immer eine Studie parat. Und ich finde das, es gibt ja mittlerweile gefühlt für alles eine Studie, also eine 100% pro, 1000% dagegen. Und da ist ja auch immer spannend, man hört Studie und die Leute denken immer, Studie ist, ja, das ist so der Beweis. Und dann ist immer die Frage, wer hat die Studie gemacht und wer hat die Studie in Auftrag gegeben? Also das ist schon auch so ein Studienkrieg, oder? Also das wird teilweise sicherlich auch missbraucht, beziehungsweise dann irgendwelche Leute zitieren Studien, wo sie gar nicht genau wissen, was ist das eigentlich? Das ist schon auch eine Wissenschaft für sich, oder?
Das ist super komplex. Also man muss ja mal gucken, wie Trends geritten werden und alle sind einer Meinung und auf einmal gibt es irgendwie eine andere Studie und alle haben eine andere Meinung. Und ich versuche also natürlich muss man irgendwie wissenschaftlich basiert arbeiten. Man muss irgendwie ein bisschen schauen, was hat Evidenz und was hat keine Evidenz. Auf der anderen Seite glaube ich, gerade bei so komplexen Systemen wie im Körper, ist es nicht so ganz einfach, sowas wie Lebensstil oder bestimmte Nahrungsmittel ganz gezielt mit irgendeiner Aussage zu verbinden. Es ist super schwierig, weil da immer viele Einflussfaktoren zusammenkommen. Und deswegen glaube ich, muss man aktuell noch in der Medizin auch immer ein bisschen die Erfahrung mit reinbringen und auch ein bisschen individuell abwägen und auch jede Studie auch so ein bisschen auf ihren Hintergrund oder den Aufbau hinterfragen. Also dass zum Beispiel auch Salz so verteufelt wird, es kommt aus einer Studie, wo gar nicht untersucht wurde, ob die Leute gerade Nierenprobleme haben, ob die überhaupt genug Wasser trinken. Es wurde einfach nur gesagt, ja, Salz macht irgendwie Bluthochdruck. So.
Karl Lauterbach ist ja ein großer Salz-Anti-Gegner,
ja, das stimmt.
Naja, und dann sitzen halt die ganzen Sportler da mit Kopfschmerzen und ein bisschen zu Migräneattacken und die haben einfach einen Salzmangel, weil sie sich nicht trauen, Salz zu nehmen, aber die ganze Zeit schwitzen auf dem Rad. Und irgendwie muss man so ein bisschen die Balance finden, finde ich.
Ich habe gerade auf die Uhr geschaut. Es ging schnell vorüber. Aber ich habe eine Idee. Ich finde, wir haben so viele spannende Themen angesprochen. Ich weiß, ihr werdet viele Fragen haben. Ich würde ganz gerne, wir machen ja eh weiter. Schreibt mal eure Fragen unter das Video. Und wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann machen wir vielleicht eine kleine Fragestunde und nehmen davon was mit. Ich glaube, das ist für viele hier sehr, sehr hilfreich. Also ich durfte jetzt viel lernen, ich fühle mich ertappt.
Ich habe heute auch nochmal viel gelernt, gerade das Thema Mikrobiom, also wirklich, ja, sehr spannend.
Und ich werde euch da auch auf dem Darmweg mitnehmen, auch wenn dir das unangenehm ist. Das ist, glaube ich, wichtig.
Eine Selfie-Video.
Nein.
Eine Baustelle machen.
Das ist mir nein. Super. Nein. Aber wir machen eh weiter. Unsere Ziele, nochmal ganz kurz, der Herr heiratet, will in einen schönen Anzug passen.
Sieht gut aus.
Und ich will hoch auf den Berg. Bist du Alpe d'Huez mal hochgefahren?
Tatsächlich nicht in echt, nur virtuell, to be honest. Aber das ist auch so ein Ziel, das ich noch auf meiner Bucketlist habe.
Sehr gut.
Ja. Wann fährst du?
Es gibt zwei, also entweder am 31. Mai oder am 1. Juni.
Vielleicht kann ich meinen Urlaubstag nehmen in der Klinik.
Das wäre gut. Das Haus, das wir gemietet haben, ist riesengroß. Also wenn du mitkommen willst, du bist eingeladen.
Danke.
Bist du noch, du bist dann anscheinend ja noch voll drin, oder? Du fährst dann noch, also nicht mehr professionell natürlich, aber noch.
Also voll drin im Vergleich zu dem, was ich früher als voll drin bezeichnet hätte, ist relativ. Also aktuell arbeite ich mehr, als dass ich trainiere.
Aber du könntest ihn wahrscheinlich...
Ja, also ich würde dann noch irgendwie hochkommen.
Du würdest aktuell Stand jetzt hochkommen?
Ja.
Ja, guck mal, die ist viel weiter, ja. Also, yes.
Aber weißt du, ich habe viele Wochen meines Lebens 25, 30 Stunden mal trainiert. So.
Du, dann bitte nebenbei noch während der Fahrt dort die schön das Pulver rein. Und das wird klasse.
Egal, ich habe die Action Cam schon gekauft. Wir kommen beide hoch.
Same.
Wir kommen beide hoch. Ja, du vielleicht ein bisschen schneller.
Uns.
Ja, vielleicht kannst du anschieben.
Das ist. Ich kann mir dann schön 10 Krombacher in die Rüstung zählen und werde euch dann ausbuhen, wenn es nicht schafft. Nee, hat. Lea, danke dir. Hat wirklich Spaß gemacht. War auch, finde ich, ein lustiger Talk und wir haben aber viel gelernt. Also,
ja, danke.
Und
so soll das sein.
Wir wiederholen das.
Herzlichen Dank dir.
Danke.
Und Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen. Natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Lasst uns gerne Daumen nach oben da oder beim Podcast eine Bewertung. Und schaut natürlich unbedingt bei Lea vorbei. Die Links dazu packen wir euch auch in die Beschreibung. Danke dir, Lea. Danke euch fürs Zuschauen oder Zuhören. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.